Moin. Bevor wir beginnen, möchte ich ein paar Ansagen machen. Zunächst mal ist heute Nachmittag der Workshop. Um Punkt 3 geht es hier los mit dem Plenum, mit mir eine Stunde Fragen an Frau Weidecker. Danach können Sie dann entscheiden, also so ab 4, ob Sie weiter bei mir bleiben möchten und mich zur Übungsklausur lächeln möchten. Das dürfen Sie dann gerne tun. Oder Sie gehen schon nach oben in den 5. Stock und fangen an, da Fragen zu bearbeiten. Das übliche Format, bunte Karten, Aufgaben, Süßigkeiten, bla bla bla, freundliche Menschen, kompetente Menschen, die helfen. Das heißt, ab 4 können Sie nach oben gehen, Sie können aber auch noch hier bleiben. Für eine Stunde würde ich hier noch zur Verfügung stehen, um Fragen zur Übungsklausur zu beantworten. Dann gibt es nächste Woche die Mathe-Nacht am Dienstag. Ich glaube, es geht 17 Uhr los und Sie können sich informieren in der Studentengruppe für den Mathe-Treffpunkt. Das organisiert Mara. Und die Aufgaben und so weiter sind mit mir abgesprochen. Das heißt, auch da kriegen Sie nochmal die volle Dröhnung, Klausurvorbereitung, wenn Sie da noch nicht genug haben. Und die Klausur selber ist heute in einer Woche. Am Freitag, es geht um Punkt 3 Uhr los, bitte seien Sie kurz vorher da. Ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, wo noch ganz viel Zeug erklärt wird, auch zum Stoff, der abgedeckt wird und so weiter. Sie sind auf mehrere Hörsäle verteilt und kriegen vorher zu wissen, wo Sie hingehen müssen. Sie sind viele und ich finde auch toll, dass Sie immer noch so viele sind. Inzwischen haben alle einen Sitzplatz, ein paar Plätze sind frei, das heißt, wir hatten ein bisschen Schwund, aber nicht so viel, wie ich befürchtet hatte und darüber freue ich mich. Danke, dass Sie dabei geblieben sind. Wir setzen... Ja, geben Sie sich ruhig selber Applaus, dürfen Sie gerne machen. Genau, beide Damen hoch, für Sie, Sie sind noch da. Sie halten durch, Sie stellen Fragen, das ist großartig. Bitte machen Sie genauso weiter. Und zeigen Sie mir nächste Woche Freitag, was Sie alles schon gelernt haben. So, was machen wir gerade? Wir zeigen, dass Z-Modulo-PZ einen Körper bildet, und zwar mit Verknüpfungen, die ich da oben nochmal hingeschrieben habe. Die Kringeladdition funktioniert so, dass man Repräsentanten addiert und die Kringelmultiplikation funktioniert so, dass man Repräsentanten multipliziert. Wir haben schon einiges uns klar gemacht gestern in der Vorlesung. Wir haben schon mal geguckt, ja, das sind überhaupt ordentliche Abbildungen, die hängen nicht von den Repräsentanten ab. Wir haben da eine Gruppe mit Kringelfluss, wir haben Assoziativgesetze, Distributivgesetze, bla bla bla. Das ist ein wunderschöner Ring. Was uns aber noch fehlt für einen Körper ist, dass, wenn wir das Nullelement rauswerfen, wir mit der Multiplikation eine Gruppe bekommen, sogar eine arbische, und dass die Hauptschwierigkeit da sind die Inversen. Die Inversen für diese Kringelmultiplikation, für alle Elemente, die nicht Null sind. Wir beginnen also jetzt gedanklich mit so einem Element. Damit das Element nicht Null ist, muss der Repräsentant eine Zahl sein, die nicht durch P teilbar ist. Ich fange deshalb hier an mit einer ganzen Zahl A, die nicht durch P teilbar ist. Das ist der Zusammenhang, dann gehen wir das später benutzen. Und ich habe gestern am Ende schon angeschrieben, was die Hilfsbehauptung soll. Wir definieren eine Abbildung, die von diesem A abhängt. Jedem Element wird das Element zugewiesen, das wir bekommen, wenn wir den Repräsentanten mit A multiplizieren. Was passiert hier? Wir nehmen uns das Ding her, wir müssen uns einmal klar machen, dass es wirklich eine Abbildung ist, denn man nimmt sich ja wieder einen Repräsentanten und kriegt wieder was mit dem Repräsentanten. Wir multiplizieren mit A in den ganzen Zahlen. Ich behaupte, das ist eine Abbildung und die ist sogar bijektiv. Wir werden dann gleich sehen, wie uns das hilft. Beweisen wir das also erstmal. Und da muss ich zuerst begründen, warum das überhaupt eine Abbildung ist. Thank you. gehen häufig weg. Sie dürfen beides benutzen.
Okay, wir müssen zeigen, dass das das Gleiche ist. Naja, dass das hier steht, da B und C die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Das haben wir uns ja vorher schon mehrmals klar gemacht. Zwei ganze Zahlen repräsentieren hier die gleiche Nebenklasse genau dann, wenn ihre Differenz durch P teilbar ist.
müssen uns da Leute hernehmen. Ansonsten völlig einverstanden. Vielen Dank. Machen wir es also so, sein X, Y aus Z. Ich nehme jetzt aber nur Vertreter her. Das, was ich abbilde, sind wieder Nebenklassen. Das heißt, ich schreibe jetzt sein GZ plus X, abgebildet mit Phi, das gleiche wie GZ plus Y abgebildet. So, das heißt, die Bilder sind gleich. So fange ich an. Ich nehme mir Repräsentanten hier, X, Y, und dann zwei Elemente aus dieser Faktorstruktur und die Bilder setze ich gleich. Und jetzt zeige ich, dass die Urbilder gleich sind, das heißt, ich zeige, das ist gleich dem. Das schreiben wir hin, zu zeigen. PZ plus X gleich PZ plus Y. Das sieht so aus wie die Umkehrung von dem, was wir vorher gemacht haben. Vorher war es die Wohldefiniertheit der Abbildung, jetzt ist die Induktivität. Und wie zeige ich, dass x und y die gleichen Nebenklassen repräsentieren? Na, indem ich wieder zeige, dass die Differenz durch p teilt aus. Und ich sage es deshalb hier nochmal so, weil Sie dann gleich, wenn ich die nächste Zeile hinschreibe, sofort sehen, wo der Hase hinläuft. Was sagt uns denn diese Gleichung, die hier steht? Na, wir wissen doch, was phi tut. Phi ist Multiplikation der Repräsentanten von links mit a. Wir wissen, aus dem, was da oben steht, hier oben, pz plus a mal x ist das gleiche wie pz plus a mal y. Das wissen wir aus der Gleichung da oben. Das heißt also, a mal x und a mal y repräsentieren die gleiche Nebenklasse. Das heißt, a mal x minus a mal y ist durch p teilbar. Das heißt also, Und ein Urbild muss jetzt ja eine Zahl x sein, derart, dass a mal x die gleiche Nebenklasse repräsentiert wie 1. Das heißt aber dann, dass das x, also dieses Urbild, was wir uns da gefunden haben, ein multiplikatives Inverses ist für a bezüglich dieser Kringelmultiplikation. Das ist hier der Witz. Deswegen diese Abbildung, weil diese Abbildung der Schlüssel ist, um multiplikative Inverse zu finden. Das schreibe ich jetzt hier noch einmal ordentlich hin und dann sind wir durch mit dem Beweis. Das war eigentlich alles, was noch spannend war. Haben wir, das habe ich jetzt hier hingeschrieben, für jede zu a teilerfremde Zahl oder nicht durch p teilbare, für jede zu p teilerfremde ganze Zahl, also für jede nicht durch p teilbare ganze Zahl, für die davon repräsentierte Nebenklasse ein multiplikatives Inverses gefunden. Hier habe ich die Notation anders. In meinem Aufschrieb auf der Folie, da heißt das Ding x und nicht b. Damit haben wir das letzte gezeigt, was uns noch fehlte für eine Gruppe. Neutrales Element und Assoziativität und so weiter hatten wir schon. Jetzt haben wir noch Inverse. Das heißt, jetzt ist Z modulo PZ ohne das Nullelement bezüglich Kringel eine Gruppe. Das war wesentlich für einen Körper. Und das Einzige, Abel ist auch klar, weil wir Kommutativität haben bei Kringel. Die Kommutativität bei Kringel kommt daher, dass wir hier Repräsentanten in Z multiplizieren und da wird das kommutativ. Das heißt, die einzige Behauptung, die wir noch nicht begründet haben, ist die, dass das ein Körper ist, der Charakteristik P hat. Körper ist gezeigt, jetzt kommt Charakteristik P und was machen wir da? Na, wir nehmen einfach mal das 1-Element, hier steht es noch, P mal Z plus 1, und wir addieren das P mal zu sich selbst. Wenn wir das tun, dann addieren wir bei den Repräsentanten P mal die 1 zusammen, das heißt, wir kriegen insgesamt P. Und P mal Z plus P ist dasselbe wie P mal Z plus 0. Das ist das Nullelement in diesem Körper. Das heißt, die Charakteristik ist höchstens P. Und die Frage ist noch, ob die Charakteristik kleiner sein könnte. Gibt es eine Frage? Ja. Die habe ich mündlich begründet. Ich habe sogar mehrfach. Am Anfang einmal und dann nochmal. Ich kann auch gerne noch einen Satz dazu hinschreiben. Da die Menge, auf der wir arbeiten, endlich ist, ist jede injektive Abbildung von der Menge in sie selbst automatisch auch surjektiv. Und deswegen haben wir die Bijektivität sofort gezeigt. Das ist das Argument. Okay? Gibt es noch mehr Fragen, bevor ich jetzt mit der Charakteristik weitermache? Ja? Reden wir weiter über die Charakteristik. Ich habe gerade begründet, warum die Charakteristik höchstens P ist. Hier steht das auch nochmal. P Herz, PZ plus 1, ergibt das Nullelement dieses Körpers, PZ plus 0. Könnte aber ja theoretisch sein, dass man auch schon vorher bei 0 rauskommt. Das heißt, die Charakteristik könnte jetzt noch kleiner sein als P, theoretisch. Und um zu überprüfen, ob das sein kann, nehmen wir uns eine natürliche Zahl n her, mit der Eigenschaft, dass die höchstens so groß ist wie P und dass n Herz PZ plus 1 das Nullelement ist. Das heißt, wir nehmen uns sozusagen einen Kandidaten für die Charakteristik her, der möglicherweise kleiner ist als P. Und wenn wir das tun, dann rechnen wir wieder genau wie vorher. N Herz P mal Z plus 1 heißt ja, ich muss insgesamt n mal die 1 mit sich selbst addieren, um den Repräsentanten zu kriegen. Das heißt, da kommt einfach n raus. Dann steht ja P mal Z plus n als Ergebnis dieser Herzgeschichte. Aber weil das ja die Charakteristik sein sollte, kommt da das Nullelement des Körpers raus. Das heißt, die Gleichung, die sich ergibt, ist P mal Z plus n ist das gleiche wie P mal Z plus 0. Aber zwei Elemente repräsentieren die gleiche Nebenklasse genau dann, wenn die Differenz durch P teilbar ist. Die Differenz in diesem Fall ist n. Das heißt, n muss jetzt durch P teilbar sein. Und jetzt gucken wir mal, was wir insgesamt für Informationen haben. Auf der einen Seite ist n eine natürliche Zahl, kleiner gleich p. P ist eine Primzahl. Und n soll auch noch durch p teilbar sein. Na, das geht jetzt nur noch, wenn n gleich p ist. Ansonsten müsste n gleich 0 sein, aber n war ja als natürliche Zahl gewählt, nicht als 0. Das heißt, n gleich p ist die einzige Möglichkeit. P ist wirklich die Charakteristik. Da gibt es nicht noch eine kleinere Zahl, die das erfüllt. So, und damit haben wir jetzt einen endlichen Körper gefunden, wo die Elementeanzahl eine Primzahl ist. Und um mal ganz praktisch zu sehen, wie sowas aussieht und um Sie vorzubereiten auf die Übungsaufgabe dazu für P gleich 5, habe ich hier schon mal Verknüpfungszahlen vorbereitet für P Hexag. In der Übungsaufgabe sollen Sie Verknüpfungstafeln hinschreiben für P gleich 5. Und wir wollen ja immer gern, dass Sie alles ordentlich formulieren. Das heißt, Voraussetzung könnte sowas sein wie seit P gleich 5.
Weil ja die Addition kommutativ ist, diese Kringeladdition. Das heißt, wenn wir einen Teil der Tabelle ausgefüllt haben, das
haben. Ja, das ist jetzt die Zeit, wo ich mir morgens überlege, wie viele Schichten kann ich anziehen, sodass ich noch in meinen Mantel passe. Fragen? Ja. Nee, nicht wenn das unten ist, dann öffnen sich die Fenster nicht. Und ich habe schon nachgefragt, wie ist es hier mit der Temperatur, können wir da irgendwie Einfluss nehmen? Und ich habe noch keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Ich bleibe dran. Es tut mir sehr leid. Mir ist ja auch immer entweder zu kalt oder zu warm. Momentan kann ich nichts machen. Andere Fragen? Okay, dann kommt jetzt die Multiplikation. Dann wissen die Leute, dass sie es ein bisschen schneller machen. Ich brauche jetzt einfach 9 Menschen, die mir die Ergebnisse zu tun. Los geht's. Was kommt hier? 13. Ich freue mich.
Yeah.
Nullen
was wissen wir nicht. Insbesondere in der Frage der Momente müssen wir im Auge behalten.
Offiziell wissen, was die Notation ist. Wir vereinfachen. Sei V ein K-Vektorraum. Vektorraum kürze ich ab, weil wir das eine Million Mal schreiben. Das heißt, ich lasse die Verknüpfung für V weg. Und wir schreiben Plus, sowohl für die Addition im Körper als auch für die Vektorenaddition, wir unterscheiden die nicht mehr später. Immer dann, wenn wir rechnen, dann gucken wir, wo sind wir gerade, aber wir nehmen keine verschiedenen Zeichen. Und wir schreiben auch mal für die Skalarmultiplikation anstelle von Pringel. Wenn ich Körperelemente multipliziere, dann mache ich entweder einen Punkt oder ich mache gar nichts. Und wenn ich Skalarmultiplikation mache, mache ich einen Punkt. Heißt also, dass wenn wir dann später rechnen, dass ich dann ab und zu mal sage, Vorsicht, Konzentration, was machen wir gerade, wo sind wir, was verknüpfen wir? Aber ich schreibe halt nicht mehr jedes Mal vier verschiedene Verknüpfungszeichen hin. Wir würden alle innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig werden. Was noch? Eine Konvention, die ich für mich so entdeckt habe, die ich ganz gut finde, damit man schneller versteht, wo man ist, ist die, dass ich für Vektoren solche kleinen Buchstaben nehme und dann auch gerne sowas, was nah am V dran ist, also V, U, W und so weiter. Für die Körperelemente habe ich mir angewöhnt, griechische Buchstaben zu verwenden, damit man es unterscheiden kann. Das heißt, wenn wir uns Sachen gut machen, dann kann man bei Linearkonvention immer schnell erkennen, was ist ein Skalar und was ist ein Vektor. Später kriegen auch noch andere Dinge griechische oder lateinische Buchstaben, aber da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist. Und jetzt haben wir noch Konventionen für die neutralen Elemente. Das neutrale Element in der Gruppe V mit Plus heißt Nullvektor. Geschrieben als 0V. Und in dem Körper K gibt es zwei neutrale Elemente. Und die 1, 1k, das neutrale Element im Körper für die Multiplikation. Und jetzt schreibe ich als Stichworte nochmal die Wörter an, die ich gerade gesagt und auch erklärt habe. Die Elemente im Vektorraum heißen Vektoren. Die Elemente im Körper heißen Skalare. Und diese Multiplikation, die wir haben, mit Körperelementen und Vektoren, diese gemischte Geschichte, heißt Skalarmultiplikation. Das heißt, wir unterscheiden zwischen Verknüpfung von Vektoren, Vektoraddition, untereinander und Skalarmultiplikation, wo der Körper beteiligt ist. Multiplikation. Letztens habe ich mich verschrieben und habe Multiplikation geschrieben und ich weiß nicht warum, das hat total mein Komikzentrum getroffen. Multiplikation ist irgendwie tolles Wort. Gut. Bevor wir weitere Beispiele anschauen, noch allgemeinere Beispiele, gibt es Fragen zur Notation, zu diesen Rechenregeln? Wir sehen dann ja gleich mal, wie man das nachweist und es gibt Übungsaufgaben dazu und so. Ja. Addition und Multiplikation. Sie können also zum Beispiel die reellen Zahlen nicht nur als Körper auffassen, sondern auch als Vektorraum über sich selbst. Auf diese Art und Weise haben alle Körper eine mehrfache Identität. Sie sind Ringe, Körper und sie sind auch Vektorräume. Man nehme eine natürliche Zahl n, man bilde n-Tupel mit Einträgen, die alle aus dem gleichen Körper kommen und schon kriegt man einen wunderschönen Vektorraum über diesen Körper, aus dem die Einträge kommen. Das ist ein Standardbeispiel, das schreiben wir uns jetzt mal hin. Sein K, ein Körper und sei für jedes n aus n. Ich schreibe jetzt mal was hin und Sie müssen mir sagen, ob das okay ist oder zu schlappig. Und sei für alle n aus n definiert k hoch n. Das soll eine Abkürzung sein für k kreuz k kreuz k und so weiter, insgesamt n mal. Also die Menge aller n-Tupel mit Einträgen aus k. Ist das für Sie okay? Mhm. Zeigen Sie mal, daumenmäßig. Danke. Oh, ich habe irgendwo einen Daumen unten gesehen. Okay, soll ich das? Ich kann es induktiv ordentlich machen. Wer möchte das? Ah, okay. Klar, ich mache alles. Lambda und V1 sind Körperelemente, die kann ich multiplizieren. Zack.
Das mache ich in der Podcast-Folge. Das geht genauso wie in dem, also in dem Beispiel, was wir vorhin angeguckt haben. Da haben wir ja angefangen zu überlegen, was da für Rechenregeln gelten. Und da muss man sich nur klar machen, dass alles, was hier steht, stimmt. Werde ich in der Podcast-Folge machen. Und explizit für den Fall, dass Sie da zweimal K steht haben, also K kreuz K, da sollen Sie es auch in der Übungsaufgabe sich nochmal überlegen. Also einfach darüber diskutieren, wie sehen die Rechenregeln aus, was muss man da jetzt alles zeigen und ein paar vielleicht auch mal wirklich hinschreiben. Man muss es mal gemacht haben, auch wenn es nur in einem kleinen Beispiel ist, damit man später wirklich das Rechnen automatisieren kann und dann ohne nachzudenken ganz schnell damit arbeiten kann. Das Beispiel ist deshalb so wichtig, weil es ein Standardbeispiel ist. In der Modellierung, wenn man später Vektorräume verwendet, um, keine Ahnung, irgendwelche Fragen zu bearbeiten, die zu linearen Gleichungssystemen führen oder so, dann sind ganz häufig diese Vektorräume, die auf Tupeln bestehen, das, womit man konkret arbeitet. Die Theorie, die wir entwickeln, wird allgemeiner sein, weil es auch noch andere interessante Vektorräume gibt. Aber für Beispiele und für die Anschauung ist es häufig nicht schlecht, mit solchen Tupeln zu arbeiten. Ich habe gerade gesagt, das ist häufig so ein Standardbeispiel, zu dem man dann zurückkommt und wo man gut arbeiten kann, wo man auch gut Dinge sehen kann. Und gleichzeitig möchte ich einen Warnhinweis aussprechen. Wenn man immer nur mit Vektorräumen arbeitet, die aus solchen Tupeln bestehen, dann verliert man etwas. Man sieht gewisse Dinge nicht oder man zieht Schlussfolgerungen, die in allgemeinen Vektorräumen falsch sind. Und deswegen muss ich Ihnen unbedingt ein Beispiel zeigen, was völlig anders aussieht. Das machen wir jetzt. Und wenn Sie dann denken, oh, das brauche ich doch nie wieder, oder ist das ja eigentlich die Analysis-Vorlesung, okay. Aber wir müssen jetzt einmal durch. Mir ist total wichtig, dass Sie nicht anfangen, bei Vektoren immer nur an Tupel aus R3 zu denken. Das führt zu nichts. Das ist gut für manche Beispiele oder um erstmal zu verstehen, was los ist. Aber Sie dürfen da nicht aufhören. Sie müssen weiterdenken, Sie müssen auch andere Beispiele im Kopf haben. Das ist wirklich, wirklich wichtig.
Kann man auch genauso 3 Zeit, das ist ja
01 in die reellen Zahlen. Da gibt es sehr viele.
Unendlich viele. Überabsehbar viele solche Abbildungen. Und wir wollen uns klar machen, dass man auf der Menge dieser Abbildungen eine Vektorenaddition und eine Skalarmultiplikation definieren kann, mit der diese merkwürdige Menge zu einem Vektorraum wird über F. Das ist jetzt also ein Vektorraum, bei dem die Vektoren Abbildungen sind. Und genau das ist die Art Beispiel, bei der mir wichtig ist, dass Sie die im Hinterkopf behalten, dass es so etwas gibt. Es gibt Vektorräume, bei denen die Vektoren Abbildungen sind oder Zahlen oder Matrizen oder noch irgendwas Komischeres. Und all das müssen wir mitdenken, wenn wir abstrakt über Vektorräume nachdenken. Gut, die Abbildung werde ich jetzt mit griechischen Buchstaben bezeichnen, weil ich das gerne mache. Haben Sie ja schon gemerkt, Abbildungen haben wir in den Jahren griechische Buchstaben. In diesem Beispiel ist es also mal völlig anders als sonst in der Vorlesung. Das passt auch, denn dieses Beispiel ist auch völlig anders als alles, was wir sonst in der Vorlesung machen. Für alle Alpha-Blätter aus V definiere ich jetzt einfach eine Abbildung Alpha plus Beta und ich erkläre, was die macht. Um zu erklären, was die Abbildung ist, muss ich sagen, was ihr Startbereich und ihr Zielbereich ist und ich muss erklären, was sie macht. Naja, Start- und Zielbereich soll wieder 01 bzw. R sein. Und um zu erklären, was die Abbildung tut, muss ich ja einfach nur sagen, was sie mit jeder Zahl hier tut. Für alle x aus 01 sei das Bild von x unter Alpha plus Beta definiert als das, was wir bekommen, wenn wir x mit Alpha abbilden und mit Beta. Und dann, dass es rauskommt, einfach addieren. X hoch Alpha plus x hoch Beta. Kann man machen, sieht vielleicht erstmal ein bisschen komisch aus, aber ich lande auf jeden Fall in der Menge der reellen Zahlen. Und mein Startbereich ist ganz klar 01. Das heißt, das ist wirklich wieder eine Abbildung von 01 weiter. Das heißt, dieses Plus ist eine Verknüpfung. Und jetzt brauchen wir noch eine Skalarmultiplikation. Für alle, jetzt brauchen wir Buchstaben. Für alle Lambda aus R. Mit diesem Schluss. Denn wenn ich diese beiden Sachen mit der Addition verknüpfe, kommt die Nullabbildung raus. Und dieses Minus ist einfach das Minus an den reellen Zahlen. Da ist nichts weiter passiert. Gut. Ja. Mache ich sehr gerne. Ja, Entschuldigung.
Ich war so.
Ja, ich schreibe der Größe. Gibt es irgendwas, was unlesbar ist, was ich nochmal vorlesen soll? Was ist unlesbar und soll vorgelesen werden? Die letzten beiden Zeilen oder so? Okay. G3, also die Existenz eines neutralen Elements, die Nullabbildung, und ich habe nochmal erklärt gerade, was das ist, ist das neutrale Element in V mit der Verknüpfung plus. Und jetzt kommt G4. G4 ist die Existenz von inversen Elementen, sei Alpha aus V, die Abbildung Alpha Stern, die folgendermaßen definiert ist: jedes x aus 0, 1 wird von Alpha Stern auf minus x hoch Alpha abgebildet, ist invers zu Alpha. Was steht da noch in V1? Da steht, es soll eine abelsche Gruppe sein. Das heißt, jetzt brauchen wir noch das Plus, das Kommutativgesetz erfüllt. Aber wenn Sie da oben hin gucken, ist das klar. Weil x hoch Alpha ist hoch Beta, kann ich die Reihenfolge vertrauen. Das gleiche rauskommt. Das heißt, zuerst
dann immer eine Generalvoraussetzung am Anfang, da schreibe ich rein, was wir in dem Kapitel brauchen und dann haben wir immer nur die Generalvoraussetzung und müssen nicht jedes Mal 1000 Sachen hinschreiben. Das wird dann deutlich angenehmer. Vorkommen. Diese ganzen Tricks haben wir schon gesehen. Deswegen können wir es auch kurz machen. Gruppe V mit Plus. Bei der zweiten Aussage, da benutzen wir auch die gleiche Idee wie beim letzten Mal. Der Unterschied ist einfach, dass wir hier in einem Vektorraum rechnen und nicht in einem Körper. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, aber die Argumente sind im Prinzip die gleichen. Wieder sind es ist es V2c. Was machen wir? Na, wir schreiben hin Lambda mal V plus das, von dem wir zeigen wollen, dass es minus Lambda mal V ist.
Wirklich genau wie gestern. Das ist das additive Inverse von Lambda mal V. Das heißt, wir müssen einfach nur diese beiden Leute plus Lambda mal V rechnen. Und wenn da 0 rauskommt,
dann ist alles fertig, wegen der Eindeutigkeit des additiven Inversen. Lambda mal V plus, nehmen wir zuerst minus Lambda mal V. Dann können wir hier mit V2c zusammenfassen, Lambda und minus Lambda mal V, das ist 0, dann steht hier 0 mal V und wir haben gerade in Teil 1 gezeigt, dass das der Nullvektor ist. Und genauso mit der anderen Rechnung, Lambda mal V plus Lambda mal minus V, da fasse ich hinten die Vektoren zusammen, das ist dann das andere, V2d. Genau die gleiche Idee, Lambda mal V plus minus V, das ist der Nullvektor. Und dann folgt wieder mit Teil 1, dass das der Nullvektor ist. Keine neuen Ideen. Wir haben all diese Tricks schon gesehen. Das sind immer so Distributivgesetze, die wir da benutzen. Aber in diesem Fall sind es halt diese Vektorraumdistributivgesetze.
Ja.
Weil ich die linke und die rechte Seite vergleiche und dann die Kürzungsregel anwende. Da steht links zweimal dasselbe, dann darf ich kürzen, dann ist der Rest gleich. Das ist der Trick von gestern. Wenn ich irgendeinen Vektor plus den Nullvektor rechne, ändert er sich nicht. Das ist der gleiche Trick wie gestern, wirklich. Da habe ich auch immer nur so eine künstliche Null reingefügt. Auf der linken Seite steht ein Vektor aus V und wenn ich da den Nullvektor ergänze, dann ändert sich nichts. Aber ich brauche den Nullvektor, damit da dann zweimal zwei Sachen stehen und eine Sache ist gleich und die gleiche Sache kann ich wegkürzen. Das ist der Trick. Einfach gleich nochmal in Ruhe durchlesen. Ich verspreche, es wird dann klar, weil es wirklich genau der gleiche Trick ist.